Rechts von ihnen wurde das Land immer flacher. Und als die Sonne an diesem Mittag am höchsten stand, glaubte Maria am Horizont ein silbriges Funkeln auszumachen. Es erstreckte sich über viele Meilen. »Das Meer«, sagte der Bethanier, der hinter ihr auf dem Ross saß. »Und auf dem Meer fahren große Boote.« Aus irgendeinem Grund schien ihm plötzlich nach Reden zumute. »Bist du auf so einem schon mal gewesen?«, fragte Maria.
»Sicher.«
»Wohin hat es dich gebracht?«
»In eine Stadt voller Feuer und Blut, in ein sterbendes Reich voller Lügen und falscher Heiliger.«
»Was für eine Stadt ist das gewesen?«
»Konstantinopel. Früher einmal war das die schönste Stadt der Welt.«
»Und warum hat sie gebrannt?«
»Weil wir sie angezündet haben.«
»Warum zündest du etwas an, das du schön findest?«
»Jemand hat mir den Befehl dazu gegeben, und ich habe gehorcht.«
»Warum hast du...« Er fiel ihr ins Wort.
»Gold.«
Dann hob er den rechten Arm und zeigte nach vorn.
»Kannst du etwas sehen? Dort vorn, sehr weit entfernt?«
Sie blinzelte. »Wir reiten in eine Stadt? Das sind Häuser, oder?«
»Ja, das ist Venedig.«
»Und was willst du dort?«
»Ich muss meine Arbeit tun.«
»Leute töten.« Er gab keine Antwort. »Ich glaube, du kannst gar nichts anderes«, sagte sie. Er nickte.
»Es ist das, was ich am besten kann.«
Bürgerkriegsähnliche Zustände waren in Mailand eher die Regel als die Ausnahme. Und obgleich mittlerweile ein wenig Friede eingekehrt war, brodelte es auch heute noch unter der Oberfläche. Saga spürte das sofort, als sie die Stadt betraten. Ihr waren mindestens 5 verschiedene Soldatengarden aufgefallen. Und die Tatsache, dass für sie 3 Wachtrupps abgestellt wurden, unterstrich die Zerrissenheit dieses Ortes. Die Führungsspitze des Zuges um Saga, Violante und Zinder wurde zum Palast des Erzbischofs geführt, während die übrigen Hundertschaften erschöpfter Mädchen in ein Lager im Süden der Stadt gebracht wurden. Man hatte ihnen erklärt, dass sich dort viele weitere Kreuzfahrerinnen versammelt hatten, die auf die Ankunft der Magdalena warteten. Eben darauf hatte Violante spekuliert. Doch als die Hauptleute Zahlen nannten, war es sogar für sie ein Schock. 4.500. Der Erzbischof Aribert della Torre, Violantes Cousin zweiten Grades, empfing sie in seinem Palast. Saga mochte ihn nicht. Er war feist und hatte bemalte Lippen. Aber Violante erwies sich als äußerst geschickt im Umgang mit ihm und er lud sie alle zu einem Festmahl am nächsten Abend ein. Die Gräfin hatte Saga zuvor die Zusammenhänge erläutert. Für den Erzbischof ging es weder um Gachmoret noch um die Befreiung der heiligen Stätten. Im ewigen Kampf um die Vorherrschaft in Mailand versprach er sich viel mehr neue Unterstützung im Volk, wenn er ihnen weismachen konnte, dass er keine Kosten und Mühen scheute, dem Allmächtigen gefällig zu sein. Erst als die Audienz fast zu Ende war, richtete er das Wort an Saga. »Auf euch, verehrte Magdalena, wartet morgen Abend bei Mahl noch eine weitere Aufgabe. Unser allerheiliger Vater hat einen Vertrauten gesandt, der die Rechtmäßigkeit eurer Ansprüche überprüfen soll. Macht euch also gefasst auf einige Fragen, meine Liebe. Und bitte, seid so gut, gebt ihm die richtigen Antworten.«
Achards Führer durch die Via Mala hatten die Frauen brutal zur Eile getrieben und keine Rücksicht auf Kranke und Verletzte genommen. Erst mehrere Meilen jenseits der Schlucht hatten Violante, Saga und Zinder erfahren, dass es mehrere Tote gegeben hatte. Und ein 30 Mädchen war verletzt worden. Während des Abstiegs über die Südhänge der Alpen waren sie jedoch auf keine weiteren Hindernisse gestoßen. Der Marsch über das Gebirge und die Trauer um die Toten forderte nach ihrer Ankunft in Mailand einen längst überfälligen Tribut. So kam es, dass Saga den Rest des Tages verschlief und erst am nächsten Morgen im Palast erwachte. Sie eilte zu Violantes Gemächern und klopfte. Niemand gab Antwort. Gerade wollte sie sich abwenden, als sich aus einer Tür neben dem Zimmer der Gräfin eine Gestalt löste. Jorinde von Rialt blieb stehen, als sie Saga erkannte. Die junge Frau mit dem hellen Haar hatte während der Reise fast nur geschwiegen. Sie wirkte schreckhaft wie ein gehetztes Tier, jederzeit bereit, sich in Sicherheit zu bringen. Jetzt beugte sie demütig den Kopf. »Magdalena, du kennst doch meinen richtigen Namen«, sagte Saga sanft. »Warum benutzt du ihn nicht?« »Ich dachte, du bist draußen im Lager. Ich sollte auch dort sein. Es ist nicht recht, dass ich besser behandelt werde als die anderen.« »Du bist eine Frau von Adel, das macht einen Unterschied.« »Unter den vielen Tausend dort draußen wird es wohl noch mehr hochgeborene Töchter geben, und trotzdem sind sie damit zufrieden, in einfachen Zelten zu wohnen.« Saga horchte überrascht auf. »Du warst dort? Im Lager?« Jorinde nickte. Nun schämte sich Saga. Während sie in einem weichen Bett den Morgen verschlafen hatte, war Jorinde draußen bei den Frauen gewesen, dort, wo auch Saga hingehört hätte. »Wie war dein Eindruck von den Mädchen auf der Reise?« »Das alles ist ziemlich beeindruckend, und es sollte uns wahrscheinlich große Angst machen.« Saga atmete auf. Endlich jemand, der genauso darüber dachte wie sie. »Es macht mir eine Heidenangst. Alle erwarten von mir, dass ich mich wie eine wahre Prophetin benehme. Dabei möchte ich mir am liebsten die Augen zuhalten und so tun, als wäre ich ganz woanders.« »Wir suchen uns unsere Stellung im Leben nicht aus. Und wir sind beide nicht freiwillig hier, oder?« »Nein, wohl kaum.« Jorinde blickte verlegen. »Achat hat mich selten geschlagen. Der Abend vor unserer Abreise war das erste Mal seit 4 Jahren. Er ist ein Ungeheuer.« »Schlimmer. Viele täuschen sich in ihm. Sie halten ihn für einen Räuber, und das ist ja auch wahr. Aber es ist nicht alles. In ihm ist noch so viel mehr Bösartigkeit. Ich habe ihn Dinge tun sehen, die...« Und danach hat er mir erzählt, was er am liebsten wirklich getan hätte. »Warum bist du seine Frau geworden?« »Warum bist du die Magdalena geworden?« Saga presste überrumpelt die Lippen aufeinander. »Du hörst nicht wirklich ihre Stimme, oder? Du hörst etwas, aber du weißt nicht, ob es von Gott kommt.« »Woher weißt du das? Du bist nicht so schwer zu durchschauen. Du musst zu ihnen gehen, zu den Frauen ins Lager. Ihre Angst wird nur von dem unermüdlichen Glauben an die Magdalena in Schranken gehalten.« »Ihr Vertrauen in die Magdalena mag unermüdlich sein«, dachte Saga verbittert. »Aber an wen glaubt die Magdalena?«